This is Brian Kibler, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica Folge 268. Heute mit dem Secret Lair Drop Debakel. Wie schnell war es weg? Wer konnte überhaupt noch was kaufen? Und wie kann man das System cheaten anscheinend? Dann alles, was du zu MTG Foundations wissen musst. Ich habe das Gefühl, wir hatten so viele extra Themen, die dazwischen durchkamen. Aber jetzt reden wir tatsächlich mal über Foundations und besprechen auch direkt unsere Lieblingskarten, unsere besten Karten aus dem Foundations-Set. Wenn wir Zeit haben, ask us anything. Aber bevor wir einsteigen, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ist alles ein bisschen stressig heute. und die Themen werden spannend, weil sie von ganz, ganz unten bis ganz, ganz oben laufen. Mhm. Und dementsprechend bin ich da gespannt.
Ich habe das Gefühl, so normalerweise, wenn so ein Set kommt, reden wir einfach wochenlang nur über das Set.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wir hatten gar keine Atempause mit Universe Beyond, mit Commander ist kurz komplett ruiniert und jetzt diese Secret Lair Drop Geschichte.
Also. Foundation war auch sehr schnell draußen und es ist halt ein ganz seltsames Set, weil es halt so ein klassisches 8-Edition-Set ist und M24 oder so.
Aber bevor wir einsteigen, haben wir zwei Ankündigungen. Zum einen sind wir diese Woche wieder gefuelt von Holy, dem Energy-Drink, Hydration-Drink und Eistee-Drink eures Vertrauens, unseres Vertrauens, der viel, viel besser ist als das, was ihr im Supermarkt so bekommen könnt. Und ihr könnt uns unterstützen und diese fabelhaften Getränke hier ausprobieren, indem ihr vorbeischaut bei weareholy.com/radioravnica. Und wenn ihr was gefunden habt, was euch gefällt, vielleicht ein Shaker, vielleicht eine Geschmacksrichtung, vielleicht auch diese Einsteigerpakete, die wir auch sehr empfehlen können, dann könnt ihr noch mal Geld sparen, indem ihr Ravnica 10 beim Checkout verwendet, um 10% zu sparen. Oder für euren ersten Einkauf Ravnica 5, glatte 5 Euro vom Preis runter. Und ihr unterstützt uns dabei indirekt. Das heißt, wir werden davon finanziell begünstigt, wenn ihr einkauft. Dementsprechend müsst ihr gar nicht extra zahlen dafür. Und wir sind da mit drin. Die zweite Ankündigung ist die Gamevasion vom 6. bis zum 8.12. Findet die Gamevasion in Hannover statt. Wir sind auch dabei. Mittlerweile sind wirklich viele andere Content Creator sind da wirklich crazy. Bei. Ich habe das Gefühl, jeden Tag kommt die Ankündigung, dass noch jemand dabei ist. Also
ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, das ist geiler und größer wie das Command Fest, weil einfach mehr geile Leute dabei, also mehr und geile Leute dabei sind, wie beim Command Fest. Und das wird größer wie das Command Fest, was die Content Creator angeht. Das ist crazy.
Mittlerweile fühlt es sich halt echt so an. Also wir haben Malone, wir haben herumkommandiert, wir haben Solaris, wir haben Protzeit, wir haben Sold Wars, Elder Demon Highlander, Uno wird da sein, wir beide werden da sein, was mit Pappe, Grumpy Emmy, Kara MTG, die Commander Schmiede, alle werden dabei
alle.
Sein.
Das sind noch nicht alle. Ich weiß immer noch von mindestens zwei Personen, die noch nicht auf der Seite stehen.
Ja, also das regelmäßige Refreshen der Seite lohnt sich. Das wird von Tag zu Tag besser hier.
Richtig gut.
Aber auf jeden Fall, was wir auch noch sagen wollten, Gamevasion ist natürlich eine große LAN-Party mit Gaming-Festival angehangen und dieses Mal mit einer sehr, sehr großen TCG-Area. Das heißt, ihr könnt Lorcana spielen, ihr könnt One Piece spielen, aber ihr könnt vor allen Dingen auch Magic the Gathering spielen mit uns. Wir werden da sein, wir werden auch da verfügbar sein für Commander-Plays. Wir haben auch, es gibt verschiedene Ticketed-Play-Geschichten. Vielleicht haben wir auch noch das ein oder andere Radio Ravnica-related Event, was wir planen. Mal gucken. Aber ihr könnt da eben vorbeischauen und euch ein Ticket sichern. Und wenn ihr noch unschlüssig seid und lieber das Glück entscheiden lassen wollt, dann macht doch mit bei unserem Gewinnspiel für die Gamevasion. Wir haben da einen Gleam.io-Link in der Videobeschreibung und in den Shownotes, auf den ihr klicken könnt. Und dann könnt ihr euch mit etwas Glück 2x2 Karten für die Gamevasion, für den TCG-Bereich eben sichern. Aber mit den Vorreden vorweg, springen wir ins erste Thema, und zwar in das Secret Lair Drop Debakel, kann man es so nennen. Wir haben ja schon vorher die Marvel-Karten besprochen, die verschiedenen Secret Lair Drops, die wirklich sehr gut abgespeist waren, was die Reprints angeht. Also es ist mehr drin, als man normalerweise in Secret Lair Drops hat. Mhm. Das heißt, der Hype war da. Es ist zum ersten Mal, dass wir Marvel-Karten gesehen haben. Du hast gesagt, du wolltest dir auf jeden Fall die ein oder andere Secret Lair Drop sichern. Hat das denn geklappt?
Nö. Ich habe mich um 18.15 Uhr, um 18 Uhr war die Queue offen und ich habe ein bisschen verpennt. Um 18.15 Uhr habe ich versucht, mich einzuloggen. Um 21 Uhr, ich glaube 36 oder so, bin ich dann aus der Queue rausgegangen, weil alles ausverkauft war. Und ich hatte noch draufstehen über eine Stunde Wartezeit und es war alles ausverkauft und über eine Stunde Wartezeit und ich war noch nicht dran, was zu kaufen.
Ja.
Und dann habe ich mich so ein bisschen umgehört und habe das auch gepostet, habe meinen Frust auch ein bisschen rausgepostet, dass ich das echt lächerlich finde und da halt naja, ich nehme das Geld jetzt und kaufe mir das von Locana oder so. und ja. Am Ende des Tages habe ich dann auf einmal ganz, ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, boah, ich habe auch nichts bekommen. Boah, ich habe auch nichts ja. bekommen. Boah, für mich auch nicht. Und dann habe ich mit Tobi von LED im Highlander ein bisschen gequatscht und der hat ein ganz, ganz großartiges Video dazu gemacht. Ja. Muss man wirklich sagen,
absolute
wo er auch darauf eingegangen ist und auch selber Umfragen gestartet hat, wo von 300 Leuten 200 nichts kaufen konnten und so ein Kram. Ja. Also es war richtig, richtig crazy, was da abgegangen ist. Und ich kenne ganz, ganz wenige Leute, die es geschafft haben, da überhaupt was zu bestellen. Und das ist ein richtiges Debakel, weil zwischendurch ist die Queue abgekackt. Das heißt, die Warteschlange wurde angehalten, weil der Server down war. Dann gab es das Problem, dass du dich teilweise, also ich hatte das Problem, ich konnte mich nicht einloggen. Ich war um 18.10 Uhr oder so und um 18.15 Uhr musste ich konnte mich nicht einloggen. Es ging nicht. Ich hatte mir die Sachen in den Warenkorb gepackt und wollte mich einloggen und es ging einfach nicht, weil die komplette Seite einfach im Arsch war. Und wer hätte es damit rechnen können, dass das so ist. Und ja, davor halt noch diese Ankündigung von wegen, ja, es gibt auf jeden Fall genug Produkte für alle. Ja, Bullshit.
Ja, das ist halt das, eben das Ding. Also es gab im Vorhinein zwei alarmierende Aussagen. Zum einen der Hinweis, dass es ja wohl auf jeden Fall genug Produkt gibt. Sie hat ja jetzt gelernt aus den letzten Jobs. Man hat gelernt von Monty Python. Klar. Man hätte ja auch nicht damit rechnen können, dass eine Nischenkomödie aus den 90ern natürlich nicht so viel Begeisterung weckt wie eine jahrzehntelange IP, wie als halt eben
Marvel ist. Billionenunternehmen.
Eben, und das ist halt das Ding so. Das ist halt man hätte da mehr vorsorgen sollen. Man hätte da einfach dieses Limited Quantity Ding überdenken müssen. Und es kommt ja vor allen Dingen noch dicker. Also erstmal noch, was vorher lief. Ich habe bei Reddit gelesen, ich konnte es leider nicht bestätigen, dass der CEO von Hasbro etwas geprahlt hat, dass dieses Secret Lair Drop auf jeden Fall ausverkauft sein wird. Was, wenn das dein Leadership weiß, dass das auf jeden Fall schnell ausverkauft sein wird, dann sollten eigentlich auch die Alarmglocken angehen bei allen, die das eben bekommen wollten. Denn ich meine, es hat sich ausverkauft. Es war wahrscheinlich eine Erfolgsstory für Wizards of the Coast intern. Aber es kommt ja auch noch dicker. Also du hast schon gesagt, also Leute, die quasi sofort drin waren, du warst ein bisschen Verspätung drin, erstmal eine Queue für eine Stunde. Ich habe noch mit ein paar Leuten auf Instagram geschrieben, die dann auch meinten so, okay, sie hatten Minimum 1,5 bis 2 Stunden gewartet und dann auch nichts mehr bekommen. Und das ist halt für was wir einfach nur online kaufen wollen, halt ein richtiger Schlag in die Fresse.
Ja.
Vor allen Dingen, ich habe noch das Video gesehen von der Amazonian, eine YouTuberin, die da selbst auch versucht hat, das zu bekommen. Sie wollte die Marvel Storm Secret Lair Drop bekommen, was auch
wie die meisten tatsächlich.
Die meisten, also es ist das die beliebteste auf jeden Fall gewesen. Und sie hat von einem Prozedere erzählt, was ich ziemlich spannend fand. Und zwar gab es eine Möglichkeit, das Ganze wird ja quasi über Scalefast abgewickelt, dieser ganze Online-Prozess. Und es gab eine Möglichkeit, die Waiting Line zu cutten. Das heißt, man loggt sich normalerweise ein, wer das schon mal gemacht hat. Wir hatten es ja auch schon mal bei älteren Secret Lair Jobs oder jetzt auch zum Beispiel in der Mystery Booster Box ein bisschen gehabt. Da kommt halt unten dieses Mannequin, was quasi von links nach rechts läuft. Das ist so ein Ladebalken, das zeigt quasi die Warteschlange an. Wenn man jedoch bereits vorher es geschafft hat, Produkte in seinen Warenkorb zu nehmen, sich dann für die Marvel Secret Lair Drop quasi eingeschrieben hat, dann in der Line war und seinen Warenkorb editiert hat, wurde man vorgelassen direkt zum Checkout. Das heißt, es war gewisserweise eine Art von digitalem Line-Cutting möglich, was halt echt insane ist bei sowas, was halt so beliebt ist. Und das hat auch dafür gesorgt, dass die wenigen Leute, die zum Beispiel noch 50 Minuten oder sowas hätten warten sollen, dass die auf einmal einen Sprung zurück hatten auf, okay, du musst jetzt auch wieder eine Stunde warten. Und das ist halt sowas, das ist noch so semi in Diskussion. Also ich habe da auch mit Tobi von LED und Highlander so ein bisschen geschrieben. Der meinte auch erst, nee, das ging eigentlich gar nicht. Dann aber nachher noch mal in anderen Discords gelesen, dass Leute tatsächlich so bestellt haben. Und es ist eine Riesen-Shitshow. Es ist wirklich eine Riesen-Shitshow. Und ja, ich finde, das ruiniert halt einfach so ein bisschen den Spaß an den Leuten, die halt diese Jobs wirklich haben wollten. Das ruiniert auch so ein bisschen mechanisch unique Karten in Secret Lair Drops, die hauptsächlichen Appeal in Commander haben. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, hey, es ist egal, ob es die echte Karte oder das nicht ist. Ja, ich meine, wenn man Sammler ist, ist es natürlich was anderes, wenn man das Original haben, das ist auch komplett klar. Aber wenn du wirklich nur damit spielen willst, schmeiß den Drucker an. Wirklich. Also, ich habe heute, Ja, wirklich. Ich habe heute ein Screenshot oder ein Bild gepostet von Reddit, wo ich meinte so, hey, wow, das war ja super schnell mit dem Shipping, so ein Tag, in dem es verkauft worden ist. Und super viele Leute haben mir geschrieben, hey, was zum Teufel geht da ab? Und ihr habt in der nächsten Story quasi das aufgeklärt, dass es ein Bild von Reddit ist, wo sich jemand das geproxied hat. Und dass man, wenn man es wirklich nur im Commander spielen will, diese uniken Karten, sollte man einfach den Drucker anwerfen, weil es ist viel zu überteuert. Man kriegt garantiert nicht mal irgendwas. Und das System bevorzugt eigentlich nur Scammer und Hasbro und Wizards of the Coast.
Es war auch so, dass wenn du diese Queue, diesen Vorsprung gemacht hast, diesen Bug genommen hast, konntest du auch in diesen 20 Minuten mehrfach, in denen du dann halt da drin warst, mehrfach Einkäufe machen, wodurch du halt was machen konntest, was du normalerweise nicht machen kannst. Und zwar sehr oft dasselbe Produkt kaufen.
Ja.
Und deswegen war das wirklich problematisch. Und das war auch einer der Gründe, warum das Server nachher down war. Mittlerweile geht das wohl nicht mehr.
Ja.
Aber es war der Grund, weshalb sie die Queue abgeschaltet haben, gesagt haben, okay, es kann gerade keiner mehr kaufen, bis wir diesen Bug behoben haben. Und ich finde es halt super spannend.
Das ist ja wiederum nervig. Ja. Sorry, und das ist ja wiederum nervig für alle Leute, die legitim seit Minute 1 gewartet haben.
Ja.
Also, keine Ahnung. Es ist, ja, sorry.
Die Sachen sind jetzt schon auf eBay für 670 Euro. Wir haben einen Tag nach dem Ding, also am 5.11. 670 Euro habe ich das Komplettset, was 270 Euro kostet hat, auf eBay gesehen. Mhm. Und auch viele andere Sachen sind aktuell schon online gestellt für was, für ich glaube, das Wolverine kostet 170 Euro aktuell. Ja. Das ist lächerlich. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, das kann es nicht sein.
Total.
Also, was musst du denn für eine Firma sein, wenn du von deinen eigenen Fanboys kein Geld annimmst und die noch an andere Leute, an Scalper und so weiter aussetzt, statt zu sagen, hey, okay, fuck this shit, wir packen da jetzt einfach bei Marvel so viele rein, wie ihr wollt, und die kriegt ihr halt später, aber ihr bekommt wenigstens alles, was ihr wollt, statt irgendwelche Scammer oder sonst was, die Leute da reinzulaufen. Ich verstehe es nicht. Man will doch das, also, es sind hunderte, tausende Leute bereit, nochmal Geld da reinzuschieben.
Mhm.
Ja, und das sind mehrere Millionen, die da nochmal mitmachen könnten.
Ja.
Die sie aber nicht machen, weil muss ausverkauft sein. Das ist halt einfach dumm.
Total. Also, ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das für eine gute Story macht. Also, zugegebenermaßen, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir relativ frisch nach dem Verkauf, also so einen Tag später. Das heißt, es wurde jetzt noch nicht so viel Presse darüber geschrieben, aber es wurde schon ein Artikel geshared, wo es relativ kurz heißt, dass es einfach, dass alle Leute eigentlich, also, dass halt viele Fans halt Frustration gezeigt haben, dass diese erste Secret Lair Drop oder dass dieses erste Universes Beyond Produkt mit Marvel so schief gegangen ist, wo die Seite gecrashed ist, wo einfach so viel Demand dran ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Headlines sind, die auch Marvel sehen will in dieser Kooperation. Also klar, dass es begehrt ist, keine Frage, das ist cool, dass es auch viel verkauft hat. Das heißt, die errechnete Gewinnmarge, die nicht niedrig sein wird auf Hasbros Seite, oder auf Wizards of the Coast Seite, die wird auf jeden Fall komplett gedeckt gewesen, aber du hast recht, was wäre denn potenziell möglich gewesen? Und ich glaube, auch wieder das Video von The Amazonian hat's am Ende ganz gut zusammengetragen. Wie wäre es denn einfach mit einem Print-to-Demand, aber mit einem vorigen, erheblichen Boost für die Leute, die halt zuerst bestellt haben, dass die quasi sagen können, hey, ihr wart super schnell dabei, ihr habt jetzt schon von mir aus eine Woche später, einen Monat später, die Drop zu Hause, alle anderen kriegen es halt in 2-3 Monaten. Das wäre ja zumindest etwas, weil im Endeffekt ist es halt ja wirklich, wir wissen ja auch nicht, wann sie reprinted werden. Also wir haben ja auch von Mark Rosewater gesagt bekommen, Universes Within, wir haben es noch vor ein paar Wochen besprochen, was ist eigentlich damit? Das wird es halt so wahrscheinlich nicht mehr geben. Es ist immer die Möglichkeit, Sachen zu reprinten. Auch, dass diese Möglichkeit mit Universes Within möglich sei, aber es gibt nicht mehr das Versprechen, wie wir es halt mit Walking Dead hatten oder mit Stranger Things, dass sie in der Liste, die es jetzt auch mittlerweile nicht mehr gibt, innerhalb von 6 Monaten reprinted werden.
Deswegen ist das Lara Croft-Ding halt auch mittlerweile einfach auf 90 Euro non voll.
Ja, und auch da, ich weiß, es ist schäbig, das zu sagen, aber das ist halt die Welt, in der wir leben. Schmeißt die Drucker an, druckt euch den Kram, versucht es vielleicht nicht bei Etsy zu kaufen, sondern einfach ein ganz normales Blatt Papier auf ein Basic Land gepackt und gut ist. Also
ich finde es mittlerweile so lustig, dass Wizards of the Coast sich selber abschafft und überall sagt, ja, dann druck doch und prox doch. Diese Proxy-Gesellschaft, der Commander ist ja überall vorhanden. Ich finde die großartig, by the way. Weil ich nicht finde, an Geld sollte man irgendwie Spieler messen. Aber dass Wizards of the Coast nicht auf diesen Gedanken kommt, so hey, wenn wir unsere Community verarschen und die wirklich einfach nicht, also komplett ignorieren, dann machen die ihr eigenes Ding, wir haben weniger Kohle davon. Das raffen die nicht. Ja. Ich verstehe das nicht, wie man das nicht raffen kann.
Ja, total. Und ich meine, wie gesagt, du hast schon die Auswirkungen gesagt auf eBay, auf Card Market gibt es jetzt schon die Drops für das Zehnfache teilweise. Also kauft bitte nicht das Zehnfache davon.
Nein.
Es lohnt sich einfach nicht. Es gibt auch Produkte, wo man sagt, okay, man ärgert sich vielleicht, dass man nicht dabei gewesen ist, aber das Leben geht weiter. Die nächste hochlimitierte
Secret Lair Drop kommt.
Genau, deswegen, ja. Aber natürlich die Frage an euch. Wie habt ihr dieses ganze Debakel mitbekommen? Seid ihr ebenfalls sauer auf diese ganze Geschichte? Oder seid ihr einer der wenigen Glücklichen, die durchgekommen sind und freut euch, dass ihr auf jeden Fall euren Value wieder reingeholt habt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir drehen uns mal zu erfreulicheren News. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es kam mittlerweile, oder es wurde komplett ein Magic Set mittlerweile gepreviewt. Ein riesengroßes Set mit über 700 Karten. Aber warum das so ist, kommen wir später zu. Magic Foundations, der Grundstein für die nächsten 5 Jahre Standard, wurde gepreviewt. Wir haben eine ganze Menge Karten, wir haben eine ganze Menge Reprints, wir haben ganz viele Infos. Und das ganze Set hat so ein bisschen drunter gelitten, dass wir uns über Universes Beyond im Standard unterhalten haben, dass wir uns über Commander unterhalten haben, die sich kurz aufgelöst haben, dann wieder neu zusammengekommen sind. Und halt jetzt dieses Marvel Secret Lair Thema. Konntest du denn diese ganzen Foundations-Sachen verfolgen ganz gut?
Ich habe genau eine Preview mitbekommen und das war die von Malta Nativ. Der 2 Karten bekommen hat, das mich sehr gefreut hat, weil ich den Mann sehr mag.
Total.
Aber ansonsten habe ich davon nicht viel mitbekommen. außer halt die Ankündigung, die wir gemacht haben ganz am Anfang, was es für Produkte, was es so für Foiling geben wird und so weiter und so fort. Das hatten wir ja ganz am Anfang mal besprochen. Mhm. Und da ja noch so ein bisschen, aber ansonsten von den Karten her nicht viel. Ich habe jetzt ein paar Collector-Displays mal aufmachen dürfen. Mhm. Bin ich relativ früh dran gekommen. Und es ist sehr spannend. Das muss man auch mal sagen, wenn man so ungespoilert in ein Set reingeht und ganz neue Karten, die man noch nie gesehen hat, dann vor sich hat. Mittlerweile habe ich alles nachgeholt, mittlerweile habe ich mir alles angeguckt, aber als ich die Collector-Displays aufgemacht habe, hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet. Und das war auch mal ganz spannend, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Tatsächlich, weil du Preview-Season meintest, Ich habe die Preview mitbekommen, die tatsächlich gar nicht so schlecht war, von Vincent von YouTube, den man auch häufiger schon mal über Magic hat reden sehen oder auch schon mal häufiger in Berlin da war.
Auch ein netter Typ.
Auch ein super netter Typ, lieber Kerl. Hat sich, glaube ich, ein bisschen zu sehr in Commander verliebt. Auf der MagicCon ist er sehr viel rumgelaufen und hat teilweise echt nicht wenig Geld ausgegeben. Aber abseits davon, er hat auch ein paar Karten gepreviewt, unter anderem Herald of the Eternal Dawn, ein Flash Platinum Angel mit Flying in Weiß, was halt ziemlich crazy ist. Aber allem zusammen finde ich eigentlich so ein bisschen schade, dass Foundations in den letzten Wochen so ein bisschen untergegangen ist. Weil für mich ist es halt das, was Magic sein sollte, wenn es nicht gerade Aether Drift oder Universes Beyond ist. Und das finde ich halt einen ganz guten oder ganz interessanten Punkt, weil wir haben hier ganz viele Best-ofs von vergangenen Standards, teilweise auch so ein bisschen Modern Splash mit so ein paar Kartendesigns. Wir haben unsere Charaktere, wir haben Ajani, wir haben Chandra wieder dabei. Wir haben auch halt Aurelia zum Beispiel, The Warleader auch mit drin. Teilweise auch ein paar neue Karten. Wir haben teilweise auch starke Reprints mit sowas wie Doubling Season. Day of Judgment, auch so ein Klassiker.
Ist jetzt Pioneer-legal, wo?
Ist jetzt Pioneer-legal, ja. Also auch so Lyra Dawnbringer, Massacre Worm. Also diese ganzen Sachen, die wir uns bei den Universes Beyond Standard-Sets so ein bisschen drüber aufgeregt haben oder diskutiert haben, wie schlimm das ist. Und das finde ich halt so krass, dass dieses Set ist quasi wirklich so ein Best-of von den letzten 10 Jahren Magic. Traditionelles Fantasy-Magic, Dominaria-Magic, Ravnica-Magic, all das, was wir gesagt haben, in diesem Set vereint und gefühlt redet niemand drüber. Und das macht mich so ein bisschen verrückt, weil es halt wirklich, ich finde es wirklich kein schlechtes Set. Also wir können uns da nachher in den Previews nochmal drüber unterhalten, was da jetzt genau für coole Reprints drin sind. Aber ja, ich find's sehr interessant. Ich freue mich schon mega, was es halt eben für Pioneer bringen wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich halt Standard damit weiterentwickeln wird. Aber vielleicht müssen wir noch vorher kurz ein bisschen was erzählen, was denn, warum denn überhaupt das Set so groß ist. Wir haben nämlich auch ein neues Produkt, was wir schon erwähnt haben. Das ist die Starter Collection. Das ist eine Box, die wird so 50, 60 Euro kosten, glaube ich. Und die wird knapp 400 Karten beinhalten, die standardlegal werden, die aber nicht in dem Booster-Set auftauchen werden. Also so ein paar Reprints, Massacre-Wurm, Aurelia und so weiter und so fort. Man kann sich die gesamte Liste anschauen, was in dem Starter-Box drin ist. Das ist kein Geheimnis, was man da drin bekommt.
Was sehr cool ist tatsächlich.
Was wirklich sehr cool ist. Aber es sind halt auch wirklich coole Reprints drin, die dann auch standardlegal werden. Wie findest du dieses Konzept, dass man quasi so ein Starter-Produkt hat, wo so ein paar Karten drin sind? Es sind auch sehr viele One-Offs drin. Das heißt, sie ist auch nicht uninteressant, wenn man neu in Commander als Deckbauer einsteigen möchte. Aber natürlich ist es halt mit der Legalität in Standard halt primär gedacht für eben Standard-Decks.
Commander, wie wir das überall haben.
Aber wie findest du dieses, dass wir quasi Karten in einem Produkt haben, was ist jetzt, was einfach nur die Legalität shiftet, aber jetzt nicht in dem Booster-Set selber drin ist?
Okay. Ich finde das wirklich okay und ich finde das gut. Hatten wir damals auch. Ich habe lustigerweise zu Halloween bei einem Partner von mir auf dem YouTube-Channel habe ich eine alte Deckbilder-Toolkit-Box aufgemacht.
Ja.
Und zwar von Innistrad Eldritch Moon, glaube ich.
Shadow
of Innistrad, genau.
Ja.
Und das war ein Flashback für mich. Weil man hat ja auch da diese fünf Rares drin gehabt, die dann auf einmal standardlegal waren. Und dann hat es auch ein paar Karten drin, Open the Armory und was nicht alles. Booster von Shadows of Innistrad und Zendika, Battle over Zendika oder so ein Kram.
Ja, das kam davor, genau.
Mega, mega spannend und mega cool. Und da habe ich mir gedacht so, ja, das vermisse ich. Das hätte ich gerne noch mal anders. Und dann kommt Foundation daher und sagt, hier hast du eine Starter-Collector-Box, wo halt wirklich eine Menge Karten drin sind, eine Menge Playables drin sind. Vielleicht nicht die absoluten Staples, aber schon okay und gute Karten, mit denen man Spaß haben kann. Go ahead. Und da muss ich sagen, das haben wir damals ja auch, als wir über Grundstein, so heißt das Set auf Deutsch, schon geredet haben, gesagt, das Set ist wirklich gut durchdacht für Anfänger. Das muss man sagen, wie es ist. Und solche Sachen wie diese Starterbox und so weiter und so fort, das sollte es öfter geben. Und ich bin einfach froh, dass es keine Commander-Decks gibt.
Ja,
dafür haben sie ja Jumpstart Commander.
Das stimmt. Aber genau, und sag ich mal, neben dieser Starter-Collection haben wir sogar noch ein weiteres Beginner-Produkt mit der Beginners-Box, wo jetzt auch schon Karten drin sein werden. Und da gab es diesen verwirrenden Fall, wir erinnern uns, vor ein paar Wochen hatten wir darüber gesprochen, als das angekündigt worden ist. Es sind Themed-Jumpstart-Packs drin, die aber Karten beinhalten aus Foundations. Das heißt, auch mit dieser Beginner-Box, auch wenn da Jumpstart draufsteht, habt ihr trotzdem Karten, die alle standardlegal sind. Und
anders
allein,
als mit der Jumpstart-Foundation-Box und den Boostern, wo ihr die nicht habt.
Genau, und das ist halt so ein bisschen irritierend. Aber ich finde auch da zum Beispiel krass, es wird da drin sein ein Elfen-Halbdeck, also dieses Jumpstart-Prinzip. Wir haben zwei Packs, die man aufmacht, mischt und hat man ein 40-Karten-Deck. Und was da allein für Karten auch Reprints drin sind, die dann auch standardlegal sind, ist halt sowas wie Elvish Archdruid oder hier Dwindon's Elite. Wenn sie ins Spiel kommt für zwei Mana, kommt sie mit einem anderen Elf mit rein. Wir haben Llanowar Elf mit drin. Wir haben halt, ich glaube, mittlerweile mit den Elfen aus vorigen Sets 4 oder 5 Lords in Standard einfach so drin.
Ja, aktuell crazy.
Und das macht mir halt so unfassbar Bock da drauf. Und deswegen will ich eigentlich nichts weiter als mit einer Gruppe von Leuten oder irgendwie einem Local Game Store. Jeder holt sich so eine Starter-Collection, rippt die auf, macht die Booster mit auf, die da mit drin sind und baut sich irgendwie so ein eigenes Deck, weil es wird wieder einen großen Fokus auf Kindred-Decks geben, auf diese Typel-Geschichten, also Elfen-Decks, Zombie-Decks, Katzen-Decks wird's auch geben, Engel-Decks wird's auch wahrscheinlich darin geben, Vampire. Also all die auch da wieder Best of Tribes von Magic the Gatherings Geschichte wird es halt irgendwie darin vertreten geben und das halt eben auch im Booster Set und in dieser Starter Collection und auch in dieser Beginner Box. Also ich glaube fast, Ich meine, also ich habe zumindest die Produkte noch nicht aufgemacht. Ich weiß noch nicht, wie es sich natürlich anfühlt, es aufzumachen, wie ne, ist die Kartenqualität okay. Aber rein von dem, wie es sich liest, fühlt sich das schon sehr rund an. Und das, was du auch eben meintest, ich glaube, das könnte ein ziemlich gutes Set sein für Einsteiger. Einfach nur, weil sie hier wirklich das bekommen, was man ja, was man erwarten würde von so einem Spiel. Ne? Yes. Thema Collecting. Wir haben ein neues Foiling auch hier drin. Was natürlich komisch ist, wir können es natürlich nur aufgrund des Bildes nicht wirklich sehen, wie es aussieht. Es ist ein
Ich hab's schon gehabt.
Es ist ein Mana-Foil. Das heißt, ja. Vielleicht, ich würde es vielleicht vergleichen mit diesen VPN-Premium-exklusiven Sachen von Jurassic World und Dungeons and Dragons, wo es auch noch so ein Foiling drüber gibt. Zumindest sieht es so aus auf dem Render. Ja. Wie fühlt es sich denn an?
Es ist tatsächlich wie das Step and Complete aus Frixion All BB1, wo sie einfach so das drauf haben. Gleichzeitig ist es aber so, dass man das fühlt. Das heißt, es ist gleichzeitig so wie, ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet, mit den Textured Foils, wo man ja so ein bisschen das fühlt, dass es leicht erhaben ist. Und das ist es hier auch. Es glitzert ziemlich stark. Es ist aber nicht so, dass es so krass rauskommt. Das heißt, wenn man die Karte double sleeved, fällt es einem nicht ganz so krass auf.
Ja.
Grundsätzlich ist es aber so, man sieht es wirklich stark und man fühlt es sehr, sehr stark. Und es ist ein ganz anderes Foiling, wie wir bisher hatten. Es fühlt sich aber nicht gut an. Es fühlt sich an wie damals bei den From the Walls, wo so ein dickeres Foiling drüber gezogen wurde, das so komplett glatt war. So fühlt es sich erstmal an und dann hat es noch Huppel. Also es ist wirklich weird.
Ist es vielleicht ähnlich wie diese Slick Oil Basic Lands, die es auch bei Phyrexia All We One geben wird? Weil ich fand, die haben sich so ein bisschen angefühlt wie so Kreditkarten, weil sie so
schon irgendwie. aber weniger Rillen. Also die Slick Oil waren ja sehr dick von überall Rillen. Und hier ist es wirklich so, als würdest du es überall so, also wie so Windpocken, die da drauf sind.
wild.
Ja, ist ganz wild. Und du hast normalerweise also pro Collector-Display habe ich bisher 1 bis 2 tatsächlich davon aufgemacht.
Okay, na immerhin. Also ich bin mal gespannt. Also das Gute an diesen Extra-Foilings, und da wird ja noch ein bisschen was zu kommen, wie wir von Duskmourne kennen. Das Gute an sowas ist ja, man merkt, dass man was Besonderes gezogen hat. Wie eine serielle Karte. Wenn das Ding da drauf ist, beziehungsweise wenn dieses Foiling drauf ist, dann ist es auf jeden Fall was Krasses. Da darf man sich gerne drüber freuen. Ja. Auch wenn man es vielleicht privat nicht so schön findet.
Nee, echt.
Ebenso werden wir in Foundations Special Guest Karten haben. Und Special Guest Karten, für alle Leute, die jetzt vielleicht auch neu dazugekommen sind, das sind Karten, die werden nicht standardlegal sein. Wenn man sie aus Playboostern zieht, sind sie im Limited legal. Aber sind quasi Special Guests, das sind so Gastauftrittkarten, die einfach nur als Reprints dienen für halt die Sammler, für Commander oder sowas. Und dementsprechend ist das halt auch was man halt auf jeden Fall im Limited haben wird. Aber jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt standardlegal werden. Hier haben wir vor allen Dingen auch verschiedene Arten der Frames. Wir haben teilweise diese Kaldheim-Frames. Wir haben die Enchantment-Frames aus Theros. Wir haben das aus Throne of Eldraine, dieses Storybook-Design. Also wir haben hier wieder so ein bisschen Best of All irgendwie mit drin gehabt. Was hältst du diesmal von den Special-Guest-Karten?
Ganz schlimm. Normalerweise bin ich ein sehr großer Fan von Special Guest Karten. Ich finde Special Guest Karten cool, sowas extra zu ziehen, Bonis zu ziehen. Finde ich nice, finde ich cool, finde ich nett. Aber das Special Framing davon, also das Special Guest Symbol, ist ein fünfzackiger Stern. Was ist das Set-Symbol von Foundation? Richtig, ein fünfzackiger Stern.
Es kommt auf die Drehung an.
Ja, genau. Es kommt auf alles ein Pentagramm oder ein Drudenfuß ist.
Ja.
Aber wie soll denn ein Neuling das machen? Ich hätte in diesem Set einfach darauf verzichtet und hätte gesagt, hey, wir machen da jetzt nicht so ein Special Guest rein, weil keiner weiß, was diese Special Guest Karten sind. Es sind gute Karten dabei. Also auch die Special Guest Karten sind teilweise echt gute Karten bei. Aber die haben hier drin nichts zu suchen. Das ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, warum zur Hölle geht ihr nicht einfach hin und gebt das den Leuten, die neu anfangen, nicht in die Hand?
Ja.
Also das kann doch nicht schwierig sein, das Ding nicht den Leuten in die Hand zu drücken. Das ist ja genauso, wie wir auch aus irgendeinem Grund eine Extended, also eine Full-Art-Karte haben. Eine einzige. Hä?
Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Aber ich meine, also ich finde es halt rein, also ich weiß, dass es verwirrend wird, aber rein vom, was du aus dem Pack ziehen kannst, ist es ein weiteres Nettigkeit drin. Also
ja.
Ist ja auch nicht so wahrscheinlich, dass man sie sehr häufig zieht aus Playboostern. Also Draft wird davon größtenteils verschont bleiben. Aber ich meine, so ein Embercleave im Draft dann zu haben, wenn du ein rotes, aggressives Deck hast im Limited, da guckt der eine oder andere vielleicht Artwork. Ein bisschen blöd. Damit hört's aber noch nicht auf. Wir haben noch Japanese Showcase Cards. Ein neues Evergreen, was jetzt mit Foundations reinkommt. Das ist von japanischen Artists, meistens in so einem Anime-Stil, mit einem etwas anderen Frame in Full Art.
Das ist halt mehr Richtung Pokémon und Duel Masters gerichtet.
Duel Masters. Das ist halt ziemlich krasse Duel Masters Vibe, finde ich auch. Und die wird es ja dann auch in Foil geben, Fragezeichen? In diesem
die gibt's Konfetti in Foil und die gibt's, das nennt sich nicht Konfetti, das nennt sich Fractured Foil.
Okay.
Konfetti ist das, wo alles so glitzert und wir haben die in Full Art. Es gibt die in Full Art voll, dann haben die immer noch ihren schwarzen äußeren Magic-Rand und sind nur in der Mitte voll. Mhm. Und es gibt die in Fractured Foil, da ist es so, dass der komplette Hintergrund komplett verschwimmt und da so ein, wie so ein Shattered Glass dahinter ist. Ja. Also so ein kaputtes Glas.
Ja.
Und die habe ich auch schon gezogen und es fühlt sich an, und das ist ganz, ganz witzig, ich spiele Magic schon ein bisschen länger und noch viel, viel länger gehe ich auf Flohmärkte. Und auf Flohmärkte gab es damals so um die 2000er herum diese shady Händler, die die guten Yu-Gi-Oh-Karten hatten und die guten Pokémon-Karten, die halt ein ultra krasses Foiling drin hatten und wo jeder wusste, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, das sind einfach Fälschungen. Und jetzt sieht es wirklich so aus.
Ich habe das Gefühl, auch sowas wie Doubling Season, Spoiler, ist es Doubling Season im Set. Das in diesem Konfetti-Foil, das wirkt so ein bisschen, als ob ich, wenn ich an der Ecke so ein bisschen pimmeln würde, könnte ich das so abziehen und irgendwo draufkleben.
Ja.
Wie so ein Panini-Sticker.
Boah,
oder
wie diese alten Sticker.
Ja.
Wie diese
Daran Sticker. Daran muss ich sofort denken.
Ja, oh mein Gott, du hast vollkommen recht. Das ist das Foiling von den Stickern.
Ja. Also ich meine, auch da wieder, der Effekt ist klar. Wenn du Doubling Season, Confetti Foil, Fractured Foil, wie auch immer, ziehst, du merkst es zum einen.
Ja.
Das Artwork ist halt ein ganz anderes und ist auch sehr cute, wenn ich sagen kann.
Ja.
Aber es ist halt vor allem was Besonderes. Und ich glaube, das ist halt auch was man zumindest mal ganz gut halt eben kommunizieren kann bei so einem Collecting-Set.
Was ich halt spannend finde, ist, dass man die einfach random auch in Japanisch ziehen kann. Das finde ich so ein bisschen wild. Weil ich halt sage, okay, ich habe zum Beispiel Day of Judgment. Day of Judgment ist drin, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Gute Karte, kann ich da in diesem japanischen Ding ziehen, das wirklich gut aussieht mit diesem Typen, der davon wegspringt. Habe ich auch schon in Foil gezogen, habe ich in Fractured gezogen. Super interessant, die Unterschiede zu sehen. Aber das Ding kann es dann auch in einem englischen Booster als japanisch geben. Ich habe so viele Nachrichten in Duskmourne bekommen, die mir gesagt haben, Blecki, ich habe hier eine japanische Karte, ist das ein Missprint? Nein, nein.
Das muss
kann
so.
Halt mal passieren, das muss so. Ja. Ihr müsst jetzt alle noch Japanisch lernen, ja? Ich kann das hier noch gerade zeigen. Bin ja gerade dran für Magic, ich meine natürlich nicht für Magic, Japanisch zu lernen. Mhm. Aber das finde ich halt ganz wild. Das finde ich auch, das sollte auch nicht der Fall sein, dass das passieren kann.
Ja, das stimmt wohl. Aber das soweit zu der Collecting-Seite. Ja. Wir haben noch eine mechanische Seite, aber da wird's für erfahrene Spieler auf jeden Fall viel Bekanntes geben, aber auch für neue Spieler wird's nicht zu kompliziert, würde ich sagen. Ein paar Mechaniken, die wir drin haben, zum Beispiel Flashback. Wir haben hier zum Beispiel Think Twice, 2 Mana Instant, Draw a Card und dann Flashback für 3 Mana. Das heißt, man kann sie aus dem Friedhof casten und hat quasi einen zweiten Nutzen aus dem Friedhof von dieser Karte, wenn sie im Friedhof liegt. Er ist ein bisschen teurer dann, aber zumindest hat man dann noch mal eine zweite Karte gezogen. Ist, glaube ich, ein ziemlich einprägsamer Effekt, oder? Also, glaube ich nicht, dass das für viel Verwirrung sorgen wird, oder?
Nee, Flashback ist eigentlich ziemlich normal. Man kann sie aus dem Friedhof casten, danach wird sie exiliert. Das ist eine sehr, sehr, sehr alte Mechanik.
Innistrad, glaube ich.
Nee, viel älter. Also ich rede hier Aufmarschzeiten und so weiter, gab es das schon. Und ich weiß gar nicht, wann das erste Mal das war. Die ist auf jeden Fall schon alt. Und die ist sogar noch viel, viel früher. Wir haben ja noch sowas wie Cave Therapy. Das ist ja damals.
Stimmt,
noch,
ich erinnere mich an Old Border mit Flashback.
Da gab es noch diesen Grabstein, den du aufstellen musstest beim Anfang. Wenn eine Karte irgendwas mit Threshold oder Flashback hatte, gab es so einen kleinen Grabstein, den du aufgestellt hast, als Erinnerung, dass da was ist.
Ja.
Also es ist alte Fähigkeit, aber immer wieder gut.
Aber Threshold,
lustigerweise,
Ja, da haben wir auch direkt die historische Relevanz für die nächste Mechanik, Threshold.
So, beabsichtigt.
Hier zum Beispiel Cryptfeaster, ein 4-Mana 3-4 Creature Zombie mit Menace. Das heißt, er muss von 2 Kreaturen geblockt werden, damit er geblockt werden kann. Und eben Threshold. Wenn diese Kreatur angreift und wenn 7 oder mehr Karten im Friedhof ist, bekommt diese Kreatur +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Also auch hier wieder Friedhof-Relevanz. Natürlich, wenn man beide Mechaniken zusammen verwendet und man hat schon mal Think Twice zum Beispiel für ein Flashback gecastet, verlässt ihr den Friedhof. Und dementsprechend, wenn man dann nur noch 6 Karten drin hat, wird Cryptfeaster nicht mehr getriggert. Also bekommt da nicht mehr +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Auch das ist wieder sowas relativ selbsterklärend, relativ einfach, ne? Und eigentlich aber trotzdem eine sehr nette und schöne Mechanik, finde ich.
Sehr starke Fähigkeit tatsächlich. Threshold kriegt man einfach im Laufe des Spiels einfach so obendrauf.
Ja.
Und damit hat man mittelmäßig gute Kreaturen, die einfach dann im Late-Game besser sind. Oder man hat Early-Game-Kreaturen, die im Mid-Game besser werden. Und deswegen war Threshold immer schon eine der sehr, sehr starken Fähigkeiten.
Ja, und vor allen Dingen finde ich es spannend, wir hatten in Duskmourne haben wir Delirium. Wir hatten in Ixalan haben wir immer noch Ascent. Das heißt, der Friedhof kann relativ schnell gefüllt werden. Ja. Und gerade wenn man sowas hat wie ne, Descent oder ne, diese ganzen Mill-Effekte und sowas, dann kann man halt das auch sehr schnell triggern, wenn man es wirklich will. Deswegen sollte man da ein Auge drauf haben. Ebenfalls eine Mechanik, die auch selbsterklärend ist, ist Prowess. Wir haben hier zum Beispiel Lightshell Duo, was selbst ein Reprint ist aus Bloombarrow, also dem Set von 2 Sets zuvor. Ein 4-Mana 3-4 Creature Red Otter, was erklärt wird, wir haben das Duo im Titel, wir haben 2 Kreaturen quasi auf dem Feld, als eine Kreatur quasi Red Otter, mit Prowess. Das heißt, immer wenn du einen Nicht-Kreaturen-Zauber wirkst, bekommt diese Kreatur +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Und darüber hinaus, wenn diese Kreatur ins Spielfeld kommt, Surveil 2. Also Surveil in diesem Fall ist eine Evergreen-Mechanik. Man guckt sich die obersten 2 Karten an und kann sie dann in den Friedhof legen oder in beliebiger Reihenfolge auf die Bibliothek. Prowess, ich muss da sofort an Monastery Swiftspear denken, der ja immer noch Standard nicht ruiniert, aber deutlich beschleunigt. Auch da, man kennt die Mechanik schon, ist, glaube ich, auch nicht viel zu sagen, oder?
Nö, eigentlich nicht. Ist eine sehr starke Mechanik, muss man immer wieder darauf achten. Und ja, ist eine gute Karte. Ja.
Als nächstes haben wir noch Raid. Das möchte quasi angreifen, so wie Seer Slicer Goblin, 2-Mana, 2-1, Creature Goblin Warrior mit Raid. Was hier sagt, zu Beginn deines Endsteps, wenn du attackiert hast diese Runde, kreiere einen 1-1 roten Goblin Kreaturenspielstein. Also Raid triggert immer am Endstep, wenn man angegriffen hat. Also will quasi sagen, nicht immer, kommt auf die Mechanik
an. Genau, es kommt auf die Mechanik an. Es gibt zum Beispiel einen meiner Lieblingskarten, der Bloodsoak Champion aus Takir. Grains of Takir. Und der hat zum Beispiel Raid. Du kannst den für 2 Mana aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen, getappt. Und das kannst du nur machen, wenn du in diesem Zug schon angegriffen hast. Also generell ist es so, dass die Mechanik nach dem Angriff oder während dem Angriff triggert. Also es gibt auch noch die Möglichkeit mit einem Goblin Bombardier. Bombardier. Ist der Bombardier, nicht der Goblin Bombardier. Broadside Bombardier. Der ist 3-Mana 2-2, wenn er angreift und Raid hat, dann kannst du was opfern. Und das kannst du halt schon im Angriff machen. Und das ist halt schon ganz gut.
Das ist wirklich nicht schlecht. Zu guter Letzt haben wir noch Planeswalker. Das ist eigentlich auch ein Evergreen-Ding. Ist eigentlich nichts Neues. Wir erklären es trotzdem mal noch mal. Einfach nur, um das noch mal abzuholen. Wir haben hier zum Beispiel Kaito Cunning Infiltrator. Ein 3-Mana Planeswalker, ein generisches Doppelblau für 3 Loyalty, Legendary Planeswalker Kaito. Und der hat eine immerwährende Ability, das ist oben in dem Kasten, ohne vorher diese Icons zu haben. Das sagt, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, Combat Damage zu einem Spieler macht, lege eine Loyalty-Counter auf Kaito. Und Loyalty, das sind quasi die Lebenspunkte von Planeswalkern. Das heißt, er kommt rein, startet mit 3 Lebenspunkten und kann quasi in dem Fall, wenn man mit einer Kreatur Combat-Schaden am Gegner anrichtet, bekommt er so viele Loyalty-Counter dazu. Die Loyalty-Counter sind auch wichtig, um die aktivierten Fähigkeiten zu aktivieren. So zum Beispiel +1 Loyalty, also man legt einen Counter drauf und hat dann den Effekt up to 1 target creature you control, can't be blocked this turn, draw a card, then discard a card. Also eine Kreatur kommt auf jeden Fall durch und dann kann man looten, also eine Karte abziehen, wieder abwerfen. Für -2, also 2 Lebenspunkte abziehen, kann man eine 2-1 blaue Ninja-Kreaturen-Spielstein erzeugen. Und -9, das ist immer so ein bisschen der Finisher, wenn man es vergleicht mit sowas wie Overwatch oder Valorant, glaube ich, ist mittlerweile das neue Beispiel, League of Legends. dann kann man quasi seine Superfähigkeit anwenden. Das ist in diesem Fall, du bekommst ein Emblem mit, immer wenn ein Spieler ein Spell castet, bekommst du einen 2-1 blauen Ninja-Kreaturenspielstein. Also so ein bisschen ab hier wird das Spiel relativ schnell vorbei sein. Kommt aber auch relativ selten vor.
Richtig. Wir haben dieses Mal aber anders als sonst in den Standardsätzen haben wir 5 Planeswalker drin. Jede Farbe ein.
Ja.
In den letzten Sets hatten wir immer nur einen drin. Ja. Lustigerweise in Duskmourne war es auch Kaito. Und die beiden zusammen im Standard.
Mhm.
Oh Junge, ich hab Bock.
Der alte Kaito ist ja auch selbst noch eine Kreatur, wenn er, wenn's dein Zug ist, richtig?
Ja, ja.
Das ist genau. Halt, finde ich insane.
Eine Ninja-Kreatur.
Also, definitiv. Also kann der alte Kaito den neuen Kaito triggern und ihm mehr Loyalty drauf machen. Also
ja, vor allem kann der neue Kaito den alten Kaito unblockbar machen, damit der neue, alte Kaito den neuen Kaito mehr Loyalty-Marken gibt, wodurch du durch beide Kaitos mehr schneller drankommst.
Soll jemand noch mal sagen, dass sich Selbstreflexion nicht lohnt?
Ja, richtig.
Ansonsten, eine Sache, über die haben wir letzte Woche schon viel geredet, ist Removal of Damage Assign Order. Wir hatten ein paar Fragen davon in den Kommentaren auf YouTube. Ich habe sie hoffentlich gut beantwortet. Also wir reden darüber jetzt nicht nochmal im großen Stile. Wenn ihr daran Interesse habt, schaut nochmal in die letzte Woche rein. Aber das ist es soweit. Wir haben relativ basic Fähigkeiten. Aber ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall eine ganz gute Mischung aus proaktive und reaktive Fähigkeiten und Sachen wie halt zum Beispiel Threshold, die einfach im Laufe des Spiels einfach eine Kreatur verbessern. Wie findest du denn die mechanische Seite von Foundations?
Gut. Wir haben eine Menge Evergreens, die früher sehr gut funktioniert haben in den Standardsachen. Wir haben auch noch viele andere Sachen, so Sachen, die halt nicht unbedingt erklärt werden, wie Lifelink, Hexproof und so weiter und so fort. Klar, haben wir alles. Aber generell muss ich sagen, finde ich es einfach gut. Ich mag Threshold, ich mag Flashback. Einfach nur, weil es halt die Value Engines so ein bisschen unterstützt. Gleichzeitig finde ich halt auch, dass Prowse und Raid halt so ein bisschen diese Agro-Seite unterstützt, was einfach ein sehr schönes Wellenmuster einfach gibt. Dementsprechend finde ich tatsächlich das Standard sehr, sehr balanced, was das angeht.
Ja, definitiv. Also ich finde es auch, ich mag, wenn Sets ein bisschen unaufgeregter sind auf der mechanischen Seite. Weil ich finde, gerade so die schlimmsten Fälle, in Anführungszeichen, von den letzten Sets, sowas wie nicht dieses Return to Eldraine-Set mit den Rollen. Ich fand das halt, das war nicht nur sehr wordy. Du brauchtest Helferkarten, die nicht unbedingt immer automatisch, die du nicht automatisch immer gezogen hast, mit diesen Rollenkarten, die du anführen konntest und so. Das war teilweise ein bisschen kompliziert. Es ist sehr erfrischend, hier ein relativ einfaches mechanisches Design zu haben. Und trotzdem, und da kommen wir jetzt halt eben zu, spannende Karten drin zu haben, die an sich auch sehr stark sind, auch wenn sie nicht viele Wörter umfassen. Also, aber bevor wir dazu kommen, erstmal die Frage an euch. Wie findet ihr denn Magic the Gathering Foundations? Glaubt ihr, das ist eine gute Grundlage, um darauf die nächsten 5 Jahre Standard aufzubauen? Oder sagt ihr, hier fehlt mir auf jeden Fall die Komplexität, ich skippe das mal bis zum nächsten Etherdrift Booster Set? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir reden jetzt mal über Magic Foundations, die besten Karten unserer Meinung nach. Wer neu dabei ist bei diesen Top-Karten, die wir hier immer bestimmen, das geht natürlich auch immer von unserer Meinung aus. Es müssen nicht unbedingt die besten Karten im Set wahrhaftig sein oder vom Power-Level her, sondern Karten, die wir spannend finden, die wir aufregend finden und ja, die auch ein gewisses Power-Level haben.
Und wir limitieren uns ja auch mal auf 3. Also wir haben natürlich sehr viele Sachen, die noch viel mehr dabei kommen. Normalerweise, wenn wir drüber reden, kommen wir halt über die early coolsten Karten im Early Stage und dann reden wir nachher über die besten Karten, die am Ende noch bei rumkommen. Dieses Mal müssen wir uns auf 3 limitieren, was schon sehr krass ist.
Genau. Und man muss halt bei Foundations sagen, wir haben es im vorigen Part schon mal erwähnt, es gibt halt einfach sehr viele starke Reprints, wo wir einfach von ausgehen können, dass sie in irgendeiner Form oder einer anderen eben in Standard-Play sehen. Also, wir werden hier nicht erwähnen, dass Llanowar Elves obviously sehr gut ist für
Font of Hope.
Grüne Decks.
Giada zum Beispiel.
Giada, Font of Hope, dasselbe. Ich würde selbst sowas wie Liliana Dreadhorde General reinpacken. Ja. Einfach als ein 6-Mana-Planeswalker, der wirklich Impact hat. Lyra Dawnbringer wird wahrscheinlich in Control-Decks gesehen werden. So.
Ziemlich sein. Galanta, klar.
Galanta. Wir haben auch Omniscience. Das ist einer der ersten Karten, die gepreviewt worden sind. Das wird so ein Ramp-Payoff sein. Also, es gibt sehr viele starke Karten hier drin, auch sehr viele starke Reprints.
Aber und auch für Commander. Rise of the Dark Realms, Itali.
Ja, definitiv, definitiv. Und wir haben halt auch uns deswegen auf 3 Karten beschränkt, damit es nicht zu lang wird, aber zum anderen, dass wir uns halt auch so ein bisschen in verschiedenen Kategorien ausprobieren können. Deswegen lass uns doch direkt mal loslegen mit deinem ersten Pick. Worüber möchtest du denn als erstes reden?
Ich würde sagen, als allererstes würde ich gerne das Banner of Kinship angehen.
Yes.
Banner of Kinship ist eine meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr starke Karte, Artefakt, für 5 Mana. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, suchen wir uns einen Kreaturentyp aus. Dieses Artefakt hat kriegt einen Fellowship-Counter für jede Kreatur, die man kontrolliert mit diesem Chosen Count, mit diesem Kreaturentyp. Und danach bekommt jede Kreatur mit dem Chosen Typ +1/+1 für jeden Fellowship-Counter auf diesem Artefakt. Das heißt, du willst das Board groß haben, spielst das Teil, dann wird es noch größer und das Board wird größer.
Ja.
Und das finde ich sehr spannend, weil wir hatten schon öfter sowas wie in der Richtung, wie Banner of Kinships. Es gab, ich weiß gar nicht, Code of Arms?
Code of Arms auf jeden Fall.
Und so ein Kram. Und oder diese Door to irgendwas. Und Banner of Kinship zeigt für mich so einen ganz spannenden Aspekt einfach. Weil wir haben aktuell eine Menge Tribals im Standard. Wir haben super viele Tribals auch in diesem Set. Wir haben über Elfen und auch über andere Sachen schon geredet, die ja einfach super viele drin sind. Vampire und Katzen und was nicht alles. Und da sowas reinzuprinten, was halt als ein wirklich geiler Finisher passieren kann.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz cool. Und natürlich, die Commander-Spieler freuen sich. Ich kann jetzt das dritte Mal dieselbe Karte spielen in meinen 100 Karten. Warum ich da nicht einfach 60 Karten, ich spiele jede Karte viermal spiele, weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt das dritte Mal dieselbe Karte in meinen 99 spielen.
Ich finde es halt sehr spannend, weil man kann es auch sehr gut vergleichen, meiner Meinung nach, mit Vanquishers Banner, was man auch quasi für 5 Mana spielen kann. Man benennt einen Kreaturentyp und diese kriegen aber nur +1/+1. Aber immer wenn man einen Kreaturentyp von diesem ausgewählten Typ spielt, zieht man eine Karte. Und was man quasi bei Banner of Kinship einspart, in Card Draw hat man hier dafür in so eine Art Overrun-Effekt.
Ja.
Also Overrun nur halb gemeint, weil man kriegt kein Trample oder kein sonst was. Aber wenn man ein Board hat, sagen wir mal, man hat 5 Katzen draus, man spielt Banner of Kinship auf Katzen, kriegen alle Katzen +5/+5. Selbst wenn dann das Board gewiped wird, jede weitere Katze wird weiterhin +5/+5 bekommen, weil die Fellowship-Counter, die bleiben ja auf dem Banner. Und das finde ich halt dahingehend gut, dass es so ein bisschen future-proof ist, im Sinne von, dass man sagen kann, okay, ich selbst wenn ich jetzt alle meine Kreaturentypen verliere, oder die ganzen Kreaturen verliere, kann ich trotzdem jeden weiteren, selbst so One-Drops, Two-Drops, in so einem Stile aufwerten, dass sie halt immer noch einen Impact auf dem Board haben. Und du hast eben schon gesagt, wir haben Engel, wir haben Katzen, wir haben Ninjas. Vampire, Ninjas. Also ich kann mir vorstellen, dass zumindest wenn wir über Commander reden, das in vielen Decks Play sehen wird. Inwieweit siehst du das denn auch in 60-Karten-Decks, so als Top-End-Finisher vielleicht?
Vielleicht im Standard, ansonsten eher nicht so.
Ja.
Leider.
Leider, ja. Also ich meine, es gibt so ein paar Karten. Eine Karte, die wir beide nicht auf der Liste haben, aber ich glaube, Relive the Past heißt es. Das wäre auch noch so eine Karte, die nenne ich Relive the Past. Moment. Ich finde sie.
Eine Sekunde,
egal. Auf jeden Fall gibt's noch eine 4-Mana-Sorcery, die sagt, hole alle Kreaturen mit Mana-Value 2 oder weniger aus dem Friedhof wieder zurück.
Oh ja, die ist auch sehr geil.
Und das ist halt zum Beispiel sowas, wo ich schon sehen könnte, dass man die und Banner of Kinship so ein bisschen halt wirklich als Finisher und als quasi, dass man es wieder zurückholen kann aus dem Friedhof. Ja, dass man sich das eben so ein bisschen in so einem günstigen Katzendeck oder sowas vielleicht reinnehmen kann. Oder vielleicht Elfen, wenn man das mit Weiß in Verbindung bringt. Banner of Kinship passt ja auch in Elfen rein. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Karte und habe ich auf jeden Fall auch schon ein Auge drauf. Meine erste Karte ist vielleicht eine, über die man vielleicht erstmal ein bisschen stolpert, als, hey, das ist ja zum einen eine Uncommon, zum anderen jetzt auch nicht so der krasseste Effekt, weil wir den auch schon in Standard haben, aber es ist so ein bisschen ein größeres Argument, was ich hier bringen möchte. Und zwar die Karte, die ich hier gewählt habe, ist Zombify. 4-Mana-Sorcery, 3 generische, 1 schwarzes, eben mit dem Text Return Target Creature Card from your graveyard to the battlefield. Und das ist meiner Meinung nach dahingehend krass. Es ist zum einen eine alte Karte. Wir hatten sie in der 9. Edition, wenn ich mich richtig ersitze. Also es ist schon eine etwas ältere Karte, die jetzt hier einen Reprint bekommen hat. Aber es shiftet auch so ein bisschen die gängigen Raids, zu wann wir welche Effekte bekommen. Das beste Beispiel, Day of Judgment, verschiebt, wie teuer Wrath-Effekte, also Board-Wipes, die alle Kreaturen töten, werden in Standard. Das war jahrelang, hieß es, wir können keine 4-Mana-Wraths in Standard spielen. Oder wenn wir das tun, dann muss es eine Downside haben oder irgendwie eine andere Condition treffen, vielleicht nicht alles. Ne? Wir hatten ja auch dieses Split-Up, was halt nur getappte oder ungetappte Kreaturen zerstört für 3 Mana, aber nicht diesen generellen Effekt. Das ist jetzt hier in dem Set, genauso wie Zombify. Und normalerweise dieses Return Target Creature from a Graveyard to the Battlefield oder generell Return Target Creature from a Graveyard to the Battlefield haben wir bisher in Standard immer nur für 5 Mana bekommen. Und das ist halt ein großer Shift, weil es wird wahrscheinlich nicht der letzte Reanimation-Spell in diesem Standard werden, den wir in nächster Zeit bekommen werden. Und es muss ja dann so gesehen besser sein als Zombify. Und das ist so ein bisschen was, wo ich denke, das könnte vielleicht schwierig werden, wenn wir über Power Creep reden. Aber ähnliches Argument kann man auch über Llanowar Elf machen. Wenn man einen Mana-Dork drucken möchte nach Foundations, der Play sehen soll, dann muss es entweder ein Ein-Mana-Drop sein, der eine Upside hat, der vielleicht noch eine Soul Warden irgendwie mit drauf ist, dass du noch Leben dazu bekommst. Oder es gibt unter gewissen Umständen Tapte für 2 oder wie die Hobbits aus dem Herr der Ringe-Set, die dann deine Spells irgendwie unkonterbar machen oder sie tappen für alle die Farben.
1-2 sind tatsächlich teilweise auch.
Genau, und das ist halt so ein bisschen das, wo ich halt mit Zombify auch ein bisschen hingucke und denke, okay, das ist so ein ganz casual Beispiel, wie so ein bisschen, nicht Power Creep unbedingt, aber so ein bisschen das Power Level angedreht wird. So, also
und vor allem für die nächsten Jahre, also bis, das ist ja bis 2029 drin. Und es sind ja andere Karten, die wir auch, wo wir gerade eben schon gesagt haben, sind teilweise Reprints. An Offer You Can't Refuse ist ein saustarker Counterspell für Non-Creature-Spells. Wirklich wahnsinnig stark. Ist die nächsten 5 Jahre im Standard. Ja. Phyrexian Arena ist eine absolut brokene Karte, die einfach jede Runde dich eine Karte mehr ziehen lässt für ein Leben, was nichts ist. Mhm. 5 Jahre im Standard. Und auch sowas wie Think Twice. Wir haben schon drüber geredet. Think Twice, draw a card mit Flashback.
Ja.
Ist so eine wahnsinnig gute Karte. Und das sind alles Sachen, die jetzt die nächsten Jahre mit reinkommen. Und dann auch teilweise auch selbst gepowercreept ist. Wir haben jetzt Vengeful Blood Witch. Was im Endeffekt ein 2-Mana 1-1er ist, die sagt, immer wenn sie oder eine andere Kreatur stirben, verliert ein Gegner eurer Wahl ein Leben, die kriegt ein Leben, was praktisch ein Blood Artist ist. Ja. Und aber halt mit 1-1 statt 0-1. Und das finde ich so spannend, weil das wird die nächsten 5 Jahre uns begleiten im Standard. Mhm. Das wird meiner Meinung nach das Power-Level von Pioneer nach oben tweaken.
Ja.
Eindeutig.
Ja, definitiv.
Und es zeigt halt auch, wo sie hinwollen, weil es ist, ganz, ganz viel davon ist sehr interessantes Gameplay tatsächlich. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, hey, wir reprinten jetzt den langsamen, langweiligen Kram von Goblin König oder sonst was, sondern sie printen halt spannende Karten, die dann auch noch 5 Jahre drin bleiben. Da bin ich halt gespannt.
Absolut. Also wirklich, ich bin wirklich gespannt. Vor allem, ne, das Set heißt Grundsteine, Foundations, so. Darauf soll aufgebaut werden. Das heißt, alles, was hier nachkommt, soll halt einen anderen Twist bringen, vielleicht einen anderen Fokus haben, aber grundsätzlich besser sein als oder mehr sein als das, was wir jetzt in diesem Set bekommen. Und das finde ich halt crazy, dass sie jetzt so eine Ansage machen, wie halt, wir haben diesen 4-Mana-Wrath, wir haben dieses 4-Mana-Reanimation-Spell jetzt im Standard, wir haben Llanowar Elf im Standard. Und ich denke mir so, alles klar, was kommt denn in den nächsten Sets raus?
Jolly also, Bright Mage.
Ja, das wird ziemlich stark, denke ich mal. Aber ja, Zombify bei mir auf der 3. Was ist denn dein nächster Spell?
Mein nächster Spell ist a Bolt Wave.
Ja.
Ganz, ganz lustige Karte.
Apropos Power Creep.
Apropos Power Creep. Es ist ein Ein-Mana-Spell, die einfach nur den Punkt hat, jeder Gegner verliert 3 Leben.
Ja.
Und das ist eine Karte. Wir hatten schon Karten wie, wie heißt denn der Bolt für einen Mana?
Lava Spike.
Lava Spike, der einfach einem Gegner 3 Schaden schießt, Target.
Ja.
Und mit Bolt Wave ziehen wir jedem 3 Damage. Das heißt auch Multiplayer ganz cool, wenn ihr 60 Karten Multiplayer spielt oder Commander ganz cool. Mhm. Gleichzeitig Target es nicht. Das heißt, wir können um die weißen Leyline herumspielen und so weiter und so fort.
Hexproof,
und es ist einfach alles, was es da gibt. Eine wahnsinnig, wahnsinnig gute, starke Burn-Karte. Die jetzt einfach gepowercreept ist, meiner Meinung nach. Ein Mana, 3 Damage ist einfach wahnsinnig stark in einem 60 Karten. Wir haben 20 Leben Format. Das muss man jetzt auch dabei sagen. Total. Commander würde ich jetzt nicht spielen.
Aber ich meine, selbst da ist es besser als selbst Lightning Bolt, wenn man nur das Burn eben zählt und nicht den Removal-Effekt, weil du dann halt wenigstens drei Leuten jeweils drei Schaden schießt.
Lightning Bolt spielt man ja selten ins Gesicht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist schon krass, was sie mit Bolt Wave halt eben machen. Ich find's halt ein bisschen interessant, weil ich würde nicht sagen, dass in Standard gerade rote Decks wirklich einen Push brauchen. Es ist nur spannend, dass Bolt Wave eine Nische erwischt. Das ist ja gerade, wo es halt gerade nicht mit roten Decks hingeht. Die roten Decks, die wir momentan haben, sind Prowess und Pumpspell orientiert, also Monstrous Rage, Agro-Decks quasi, die halt einfach sehr viel mit einer Kreatur auf einmal raushauen wollen und sich dann damit rausnehmen wollen. Und Boltwave wäre so ein typisches Burn-Deck, also wo du einfach mit Spells versuchst, so viel Schaden wie möglich zu machen, so günstig wie möglich zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man Burn in Modern zum Beispiel spielt, dass man damit irgendwie Rift Bolts oder wirklich Lava Spikes ersetzt, einfach nur als, dass man mehr ein Mana, ich mach drei Schaden zu meinem Gegner Spells hat. In Standard bin ich lustig, also es ist eine der wenigen Karten, wo ich sagen würde, mich würde es weniger überraschen, wenn die Karte in Modern Play sieht, als in Standard, weil in Standard fehlt mir noch ein bisschen das Drumherum, weißt du, was ich meine? Also wir haben auch sowas wie Boros Charm drin, wir haben auch Lightning Helix im Standard momentan. Also man hat schon viele Pieces drin von so einem traditionellen Burn Deck, aber es ist momentan nicht das beliebteste und ich glaube auch nicht, dass es stärker wäre als so ein Gruul Prowess Deck, wie wir es momentan im Standard haben.
Nee, denke auch nicht.
Aber trotzdem auch eine krasse Karte. Hätte ich nicht gedacht, dass wir in einem Standard-Set einen gepower-creepten Lava Spike haben.
Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Da hätte ich nicht mit gerechnet.
Aber abseits von Power Creep und Reprints gibt es tatsächlich einige Karten, die auch ein interessantes neues Design haben. So zum Beispiel Leyline Axe. Ein 4-Mana-Artefakt-Equipment und mein nächster Pick ist erstmal ein Equipment. Das heißt, wenn es auf dem Spielfeld liegt, kann man für 3 Mana, also die Equip-Kosten zahlen, in dem Fall sind es 3 Mana, und sie zu einer Kreatur hinzufügen. Und diese ausgerüstete Kreatur bekommt dann +1/+1, Double Strike und Trample. Double Strike, sie macht quasi First Strike Damage, bevor der normale Damage entsteht, und dann noch den normalen Damage obendrauf. Und Trample heißt, dass jeder Schaden, der nicht an irgendwelchen Kreaturen hängen bleibt, um die umzuhauen, geht auf den Spieler oder Planeswalker danach über. Er hat hier, das Ganze heißt Leyline Axe, und wir haben natürlich verschiedene Leyline Cycles schon gehabt. Das heißt, er hat auch den Leyline Text. Das heißt, wenn diese Karte in einer Opening Hand ist, kann man sie am Beginn des Spiels, wenn alle Mulligans resolved sind, vorzeigen und einfach aufs Spielfeld packen. Das heißt, man beginnt das Spiel, noch bevor man das erste Land gelegt hat, mit dieser Leyline Axe in Play. Und ich finde das ein sehr interessantes Design, weil wir haben sowas bisher wirklich nur auf diesen Leylines gesehen, also auf den Enchantments, die dann sowas haben wie You Have Hexproof oder Leyline of Resonance. Immer wenn du ein Spell targetest, kannst du den kopieren. Oder grüne Leyline, die dich dann alles für Wooburg zahlen lässt, also für jede Farbe von Mana. Das auf einem anderen Kartentyp zu sehen, ist spannend, oder?
Ja, also ich find's mega, mega spannend. Es gibt auch irgendwie so ein Land, was wenn du, aber dann nur unter ganz besonderen Umständen, wenn du das in deiner Starthand hast und der Gegner anfängt und dann eine Karte abwirfst und so weiter und so fort. Und ich find's einfach spannend, diese Leyline-Effekte jetzt auch auf anderen Sachen zu sehen. Ich fand die Axt richtig cool.
Ja.
Ich finde die auch selber sehr, sehr cool. Im Commander wird's wahrscheinlich nicht so oft passieren, aber selbst im Commander, wenn man sie ohne diesen, sie ist direkt im Spiel betrachtet, sind nur gute Ausrüstung. Und ich finde sie sehr, sehr, sehr spannend tatsächlich. Und wir haben ja auch am Anfang schon mal drüber geredet, vor der Aufnahme. Wir haben ja immer noch dieses Pioneer-Deck mit dem
Metalwork Colossus.
Ja.
Es gibt so ein Artefakt, das ist aus New Capenna. Das sind so Schlagringe und die kannst du quasi spielen. Also wenn du sie spielst, machst du eine Kopie von ihnen. Und weil es eine Kopie ist, haben die auch die Mana-Kosten. Und Metalwork Colossus ist halt ein 11-Mana-10-10, der aber x weniger kostet, wobei x die Anzahl an Mana-Value zwischen deinen Non-Creature-Artifacts ist. Und das wäre schon ziemlich lustig. In einer optimalen Welt, in magischem Dreamworld-Land, hat man 4 davon auf der Hand, hat dann 4, 8, 12, 16 CMC quasi da und kann Turn 1 noch, bevor du ein Land spielst, einfach einen Metalwork Colossus casten, weil der dann quasi for free ist. Das wird so wahrscheinlich nicht passieren. Aber es hat trotzdem Potenzial als quasi ein freies Artefakt, was man ausspielen kann. Es wäre vielleicht in älteren Formaten interessant, im Zuge von Affinity. Einfach nur die Möglichkeit, gratis Artefakte auszuspielen. Die große Drawback dabei ist, wenn du nicht die Tatsache ausnutzen kannst, dass das Ganze ein Artefakt ist und dass es for free in Play kommen kann, macht das halt nicht so viel. Ein anderer Plan, den ich mit der Axt hatte, war sowas wie Fervent Champion, ein roter One-Drop, der Equip-Fähigkeiten um 3 günstiger macht. Das heißt, wenn der schon eine Axt auf dem Feld liegen hat und der kommt und der hat Haste, muss man dazu sagen, kann man den halt direkt ausrüsten und er selbst ist eine 1-1, das heißt, mit dem 1-1 von der Leyline-Axt und Double Strike hast du dann halt 4 Schaden, die du Turn 1, bevor der Gegner seinen Zug hatte, wenn du zuerst dran warst, Double Strike Trample eben machen kannst. Und das ist nicht schlecht. Das muss man sagen. Das ist halt nicht schlecht. Die Frage ist halt, wie relevant ist das für 60-Karten-Format? Ja. Ist das eine lustige Spielerei? Aber ja, gerade in diesen 2 Aspekten finde ich die Karte dann schon spannend, weil es halt ein komplett neues Design ist, was wir so noch nicht gesehen haben. Was für Leyline-Permanent-Typen könntest du dir denn noch vorstellen? Also,
so ein Leyline-Creature finde ich crazy.
Leyline-Creature,
Sie muss noch nicht mal Power haben, wie so ein 0-6 oder so ein Kram.
Ja.
Finde ich auch nice. Oder so ein 1-1er, der halt gratis aufs Board bekommst. Auch ganz cool. Planeswalker fände ich auch ganz spannend, aber der müsste sehr schwach sein, damit es funktioniert. Man kann alles so mit Leylines machen. Oder noch mehr Leyline-Ausrüstungen, Leyline-Artefakte.
Ja. Ich habe eins gelesen und da dachte ich sofort, okay, das wird instant broken, Leyline Länder. Einfach straight up so Waste, also Tap für ein farbloses. Aber wenn du es in deiner Opening Hand ist, kannst du sie einfach schon aufs Spielfeld hauen. Also
ja, so ähnlich. Es gibt ja ein einziges Land, was es so ähnlich macht, habe ich ja eben schon gesagt. Aber das ist unter so vielen Bedingungen und Hillers, das wäre wirklich broken.
Genau. Aber ja, ich wünsche mir, sie, dass sie noch ein bisschen herum experimentieren mit dem Leyline Text. Also das fand ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Was denn deine nächste und auch letzter Pick für heute?
Eine Karte, die, was Keywords angeht, wahrscheinlich eine der meisten Keywords auf einer Karte ist, die drauf ist. Und zwar ist Sire of the Seven Deaths.
Ja.
Eine 7-Mana, 7-7, First Strike, Vigilance, Menace, Trample, Reach, Lifelink, Ward. Und der Ward ist Pay 7.
Mhm.
Sie hat 7 Keywords. Man muss 7 Leben bezahlen, um sie zu zerstören. Sie ist 7 Mana, 7-7. Und das Ding heißt Sire of the Seven Deaths.
Ja.
Das heißt, sie hat eine 7, 2 7, 3 7, 4 7, 5 7, 6 7, 7 7 drauf.
Ja. Ja?
Großartig. Ich liebe alles an dieser Karte.
Es ist wirklich ein sehr großartiges Design. Lustigerweise, wenn es aus irgendeinem Grund Sire of the Six Death wäre und es würde irgendwie First Strike oder irgendwas fehlen und es wäre nur eine 6-Mana 6-6, wäre sie signifikant schlechter.
Ja.
Denn wenn man sich die Karte funktioniert eigentlich nur mit 7 Mana in Kombination mit Ugin's Labyrinth aus Modern Horizons 3,
ja.
Wo man sie halt eben mit imprinten könnte und dann tappt quasi genau, oder in Tron halt eben und dann tappt quasi Ugin's Labyrinth für 2, wenn man eben die Karte da quasi drunter legt. Man kann sie später tappen und wieder auf die Hand zurücknehmen, wenn man sie dann tatsächlich casten kann. Aber ich glaube, das wird so das Spielfeld sein, wo sie wahrscheinlich am meisten Play sieht, als halt Ugin's Labyrinth, ein weiterer Eldrazi, den du da drunter schieben kannst. Tatsächlich bei der ganzen Auflistung von Keywords, die wir haben, fast das Relevanteste fehlt. Also ich hätte mir fast schon ein bisschen gewünscht, hier noch einen Haste drauf zu haben.
Haste oder Lifelink, das wären so 2 richtig brokene Sachen.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube tatsächlich, dass diese gerade in Eldrazi-Decks Play sehen wird. Modern ist aktuell Eldrazi sehr stark. Commander freuen sich natürlich immer über Eldrazi. Und auch in Legacy ist Eldrazi aktuell ein gutes Deck. Und ich kann das schon sehen, dass es als One-Off oder Two-Off tatsächlich in diesen Eldrazi-Decks gespielt werden wird. Und ich bin gespannt, wo es mit dieser Karte hingeht.
Definitiv. Wobei man sagen muss, Lifelink hat sie tatsächlich. Aber
stimmt, Lifelink hat sie auch noch.
Aber ich nimm's dir nicht krumm, dass du das übersehen hast. Also allein wie die Karte formatiert ist, macht mich auch schon irgendwie wahnsinnig.
Ja, glaub ich dir.
Aber ja, ich find's auch interessant, es gibt ja noch diese Soulflayer-Decks, wo sie theoretisch auch Play sehen könnte, als dass man sie im Friedhof legt und dann mit Soulflayer sie exilt und dann hat sie
die
quasi
wichtige die Frage ist, ja. Fällt mir gerade ein, bevor wir weitergehen. Die wichtige Frage ist, welches Format hast du dir denn angeschaut? Die Extended Art, also die alternative Artwork?
Ach so,
das normale Frame. Wo alles einzeln in der Mitte ist?
Das ist ja wiederum cool. Das
oder das normale cool. Artwork, wo alles seitlich ist.
Das linksbündig, damit habe ich damit habe ich ein Problem.
Ich finde das mittelbündig auch ganz schwierig.
Es ist halt eine längliche Kreatur und es sieht so aus, als ob der Text Platz macht, damit man die ganze Kreatur noch sieht. Und irgendwie ist es komisch. Also der Eldrazi-Frame ist so ein bisschen Nicht so mein Lieblingsframe, aber ja, das da war das Format, wie die Kartenwörter da sind, fand ich ein bisschen schwierig. Aber eine Karte haben wir noch, mein Top-Pick. Und yes. Das ist ganz Billo, ein tatsächlich Commander, den ich ziemlich cool finde. Aber man könnte auch sagen, sie wäre auch eventuell was für 60-Karten-Formate. Und zwar ist Alesha Who Laughs at Fate. 3 Mana, ein generisches, ein schwarzes, ein rotes für eine 2/2 Legendary Creature Human Warrior mit First Strike. Das heißt, sie verteilt ihren Schaden, bevor eine andere Kreatur das tut, was beim Blocken relevant ist. Und immer wenn sie angreift, bekommt sie einen 1/1-Counter obendrauf. Und dann hat sie Raid, haben wir vorhin drüber gesprochen. Zu Beginn des Endsteps, wenn du diese Runde angegriffen hast, kannst du eine Kreatur mit Mana-Value weniger als ihre Power vom Friedhof aufs Spielfeld bringen. Wir haben auch mit Zombiefall darüber gesprochen, wie stark es auch eben sein kann, Sachen zu reanimieren. Also wenn man so einen Sire of the Seven eben im Friedhof hat, Zombiefall draufcasten, hat man den für 4 anstatt für 7 Mana gecastet. Alesha braucht ein bisschen mehr Arbeit, damit das funktioniert. Aber allein in so einem, ich habe letztens das Rakdos Maus-Deck in Pioneer gespielt, wo du ja ganz viele 1- und 2-Mana-Kreaturen hast und damit einfach versuchst, irgendwie durchzukommen. An so einem Top-End Alesha zu sehen in einem Standard-Deck ist schon ziemlich gut. Also mit ihr entweder angreifen oder du hast einen 2-Drop gespielt, spielst sie aus, greifst mit dem 2-Drop an, weil der Effekt will nicht unbedingt, dass Alesha angreift und kannst dann allein dadurch einen 2-Drop wieder reanimieren, ein Hearthfire Hero zum Beispiel oder ein Monastery Swift Spear. Ich glaube schon, dass das ziemlich gut sein kann. Und mit Blick auf Commander, da würde ich jedoch sagen, da muss sie fast schon irgendwie Haste bekommen, sei es durch ein Equipment, sei es durch Swiftfoot Boots oder sonst irgendwas oder einem Bitter Reunion oder sowas, dass man ihr halt einfach direkt Haste geben kann. Aber dann kann man auch wirklich den Friedhof schon vorher mit Mill irgendwie füllen, mit Stitcher Supplier und dann halt irgendwas für 3 CMC oder weniger direkt aufs Spielfeld bekommen. Und in einem Zug für 3 Mana 2 Kreaturen zu bekommen, die vielleicht starke ETBs haben oder so, das finde ich schon ziemlich strong.
Ich musste direkt an The Infamous Cruel Claw denken. Mm,
ja, das ist auch sehr gut.
Das Wiesel, 3-Mana-3-3er-Wiesel, das ja auch sagt, wenn sie Schaden zufügt, kann man die Obstkarte des Spiels exilen und man kann es bis man nicht land permanent exilt und man kann die casten, indem man eine Handkarte abwirft, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Ja. Und dann am Ende des Zuges die Karte, die man abgeworfen hat, mit Alesha noch reanimieren kann,
ja,
ist es insane gutes Value. Und diese Rakdos-Decks, also sehe ich auch. Ich sehe sie als sehr, sehr stark an. Ich finde es crazy, dass sie nur eine Rare ist. Yeah. Am Anfang dachte ich, sie wäre eine Mythic-Rare tatsächlich. Weil ich mit dem Effekt, dass sie so krass Value generieren kann und ich glaube auch ganz, ganz, ganz viel Bullshit, sorry für das Wort, generieren werden kann, glaube ich, dass es wirklich eine sehr, sehr starke Karte ist.
Für 60-Karten-Formate hat sie mich ein bisschen an Adeline erinnert.
Oh ja.
Auch ein 3-Drop, die allein Value generiert, allein dadurch, dass sie auf dem Feld ist. Und wenn man in einem aggressiven Deck sowieso schon angreifen möchte, dann irgendwas aus dem Friedhof hier rauszubekommen, es braucht ein bisschen mehr Arbeit wie bei Adeline, weil sie macht einfach so Tokens, wenn du angreifst. Ja. Aber ich finde, Alesha hat tatsächlich echt einiges an Potenzial. Aber ja, das waren soweit unsere Lieblingskarten aus Foundations. Es gibt natürlich, wie gesagt, sehr viele starke andere Sachen. Arabo, The First Fang, 3 Mana, Lord für Katzen, der noch weitere Katzen mit reinbringt. Wir hatten schon über so ein paar andere Sachen noch gesprochen. Wir können wirklich nicht über alle Karten reden. Das Set hat 730 Karten.
Wunderschöne Basic davon. Lands, by the way.
Wunderschöne Basic Lands, muss man auch dazu sagen. Aber ja, das ist so ein ganz minimaler kleiner Einblick in die Karten, auf die wir so Ausschau halten. Natürlich auch die Frage an euch. Welche Karten freut ihr euch am liebsten in Standard und vielleicht sogar auch in Pioneer zu sehen? Oder vielleicht gibt's auch die eine oder andere Legendary, um die ihr ein Commander-Deck plant zu brauen. Schreibt's uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Uhr sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Nächste Woche versuchen wir es wirklich nochmal mit Ask Us Anything. Heute haben wir schon wieder die Themen gesehen, dachten so, das wird vermutlich nichts, außer wir sind wirklich sehr, sehr schnell. Deswegen, wenn ihr Fragen habt an uns, die wir im Podcast beantworten sollen, stellt sie uns gerne im Discord, joint dem Radio Ravnica Discord, geht da ins Ask Us Anything Thread und stellt da eure Fragen und dann besprechen wir die zeitnah. Ihr könnt uns supporten, indem ihr uns abonniert, indem Video hier ein Like gibt, auch gerne beim MTG Black Set, beim Marc, vorbeikommt, dort vielleicht das Blackie Talks zu ähnlichen Themen zu uns eben besprecht.
Ja.
Und euch das eben anschaut. Ansonsten haben wir natürlich Social Media, Instagram, Threads sind da unsere Adressen, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Nochmal vielen, vielen Dank an Holy fürs Sponsoring von dieser Folge. Und ihr könnt diese Getränke euch auch anschauen bei weareholy.com/radioraffnicka und Geld sparen mit Raffnicka 10, 10% mit Raffnicka 5, 5 Euro. Und ihr unterstützt uns dabei eben indirekt. Dabei noch der Hinweis, dass wir auf der Gamevasion in Hannover sind, vom 6. bis zum 8.12. Ganz viele andere Content-Creatoren werden dabei sein. Es wird ein riesiges Commander-Festival, möchte man fast sagen. Deswegen sichert euch da gerne Karten. Ihr könnt auch gerne noch an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Gleam.io-Link in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Einfach reinklicken und vielleicht gewinnt ihr 2x2 Karten für eure Anreise zu Gamevasion. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Leute, die uns direkt finanziell unterstützen. Das sind unsere Patreons, hier genannt die Gold-Unterstützer, namentlich erwähnt. Ist das Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicka.
Immer wieder gerne.
Und in dem Sinne, ja, schauen wir uns mal an, was so nächste Woche alles passiert. Foundation Release, beziehungsweise Pre-Release ist dieses Wochenende. Und in dem Sinne sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.